Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts Ausgezockt, Sucht ungefiltert, der Podcast, in dem wir mit Betroffenen sprechen über ihre Erfahrung mit dem Thema Glücksspielsucht. Alle gucken mich schon erwartungsvoll an. Mit alle meine ich Ingo und Nicole, weil ich es bisher nicht einmal geschafft habe, die Anmoderation beim ersten Versuch hinzubekommen. Und diesmal hat es geklappt. Also da steht ja die letzte Folge, weiß ich gar nicht, unter einem guten oder schlechten Stern. Muss man jetzt gucken, wie die anderen Folgen geworden sind.
Ich bin da nicht so abergläubisch.
Zumindest hier sind wir jetzt. Letzte Folge des Podcasts. Schön, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Wenn ihr diese Folge als erstes hört, würde ich euch empfehlen, fangt bei Folge 1 an, hört euch chronologisch durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind nämlich im Gespräch über das Thema Glücksspielsucht aus der Perspektive von Nicole, die viele Jahre glücksspielsüchtig am Automaten gezockt hat, ihren Absprung gefunden hat. Wie genau, das werden wir diese Folge ein bisschen beleuchten. Und Ingo als ihr Partner, der das Ganze begleitet hat mit Höhen und mit Tiefen und wie die beiden das geschafft haben, beieinander zu bleiben, sich zu supporten. Das hört ihr in den letzten Folgen und da wollen wir heute auch noch mal in dieser Folge ein bisschen genauer hingucken. Bevor wir starten, eine kurze Vorbemerkung. In dieser Folge sprechen unsere Gesprächspartner über Suizidgedanken. Das bedeutet, es kann um sehr belastende und sensible Themen gehen. Wenn solche Inhalte für euch emotional schwierig zu bewältigen sein könnten oder ihr selber gerade in einer schwierigen Situation seid, dann ist für uns wichtig zu betonen, es gibt Unterstützungsangebote, an die ihr euch wenden könnt. Zum Beispiel ist das die Telefonseelsorge, die erreicht ihr in Deutschland unter der 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder unter der 0800 3x die 1 0 3x die 2. Es gibt lokale Beratungseinrichtungen zum Thema und natürlich auch die Suchtberatungsstellen, an die ihr euch wenden könnt. Falls ihr also das Gefühl habt, ihr braucht sofort Hilfe, dann wendet euch bitte an vertraute Personen oder an das professionelle Hilfsangebot. Im Gespräch fällt häufiger der Begriff Co-Abhängigkeit. Unsere Gesprächspartner beschreiben damit ihre eigenen Erfahrungen und das respektieren wir. Gleichzeitig ist es uns wichtig zu sagen, dass dieser Begriff in der Fachwelt uneinheitlich verwendet wird und dass es auch kritische Perspektiven darauf gibt. Einige sehen in dem Begriff ein hilfreiches Modell, um zu erklären, wie Angehörige in das Suchtgeschehen hineingezogen werden und dabei eigene Bedürfnisse zurückstellen. Andere wiederum kritisieren, dass der Begriff Angehörige zu schnell pathologisiert, dass dadurch komplexe Beziehungsdynamiken vereinfacht werden und manchmal der Eindruck erweckt wird, Angehörige trügen eine Mitverantwortung. Wir möchten darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Deutungen gibt und dass Angehörige vor allem Menschen sind, die unter enormem Druck reagieren, aber nicht mitabhängig im krankhaften Sinn sind. Die persönliche Sprache unserer Gäste bleibt davon aber unberührt. Wir ergänzen diese Perspektive nur, um ein vollständigeres Bild zu geben. In der letzten Folge endeten wir damit, Nicole, dass du dich auf den Weg gemacht hattest. Wir waren sozusagen bildlich dabei. Das Schiff hat den Eisberg gerammt. Das war so der Peak von allem, also die absolute Eskalationsstufe im Grunde für euch beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Und deine Entscheidung, Nicole, dann an diesem Vatertag zu sagen, jetzt reicht's, ich suche mir Hilfe, es muss sich was verändern, weil die andere Konsequenz, da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, im Zweifelsfall Suizid oder also eine absolute Aussichtslosigkeit eigentlich und dann aber der Mut, sich auf den Weg zu machen und sich an eine Selbsthilfegruppe anzudocken. Da bist du jetzt angekommen. Wie sind deine ersten Erfahrungen?
Gerne nochmal für die, die es vorhin nicht mitbekommen haben. Der Weg dahin war, oh Gott, als würde ich zu meiner eigenen Hinrichtung gehen. Ich wusste so gar nicht, was mich erwartet. Ich hatte zwischen meinem Entschluss, mir Hilfe zu suchen und mich nicht umzubringen und dem ersten Besuch in der Selbsthilfegruppe war genau eine Woche. Und in der Woche hatte ich Kontakt zu einem Blogger, der über seine Geschichte der Spielsucht gesprochen hatte. Dem konnte ich schon das ein oder andere an Fragen stellen. Der hat mir den Kontakt in die Selbsthilfegruppe in meiner Stadt weitergeleitet und vermittelt. Und das war schon so mein erster Held, dass ich überhaupt jemanden hatte, mit dem ich mich austauschen konnte, der wusste, wovon ich spreche. Also dieses mit einem Gleichgesinnten reden zu können, hat mir schon mal Mut gemacht, dass es Menschen gibt, die es da rausgeschafft haben. Und als ich dann den Donnerstag, ich hatte per WhatsApp Kontakt zu dem damaligen Gruppenleiter aufgenommen, der mir dann erklärt hat, wo ich hin muss und dass er sich darauf freut, dass ich komme, das war schon ein guter und toller Schritt. Und dann bin ich den ersten Donnerstag dahin und da waren eine Viertelstunde eher da, als es losging, damit er eben so 2-3 Sachen mit mir besprechen konnte, der Gruppenleiter. Und das hat mir unsagbar Mut gemacht, weil er mich mit den Worten begrüßt hat, dass ich mir auf die Schulter klopfen kann, dass ich es bis dahin geschafft habe. Denn es gibt so viele, die jetzt vor dem Automaten sitzen und sich nicht darum kümmern. Mhm. Und dass ich die wahre Gewinnerin bin, weil ich vor ihm stehe. Mhm. Das hat mich schon sehr berührt. Und dann war es so ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Positiv anders. Es hat keiner da gesessen und gesagt, hallo, ich bin der und der, hallo, der und der. Mhm. So, es gab Kaffee, es gab ein paar Kekse, es war eine schöne Atmosphäre. Wir saßen mit, ich glaube, 8 Leuten an einem Tisch und die haben sich erstmal alle eben vorgestellt, haben ihre Suchtgeschichte ganz kurz umrissen, also wie alt sie sind, was sie gespielt haben, wie lange sie schon spielfrei sind. Da war für mich schon das erste Mal, obwohl ich da saß und total nervös war, so, boah, da gibt's so viele, die haben das schon geschafft und die haben jetzt auch schon eine ganze Zeit geschafft, nicht zu spielen. Wow. Trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht zu 100% davon überzeugt, dass ich auch wirklich so richtig spielsüchtig bin.
Okay, so weit warst du eigentlich doch noch nicht.
So weit war ich dann eine Woche, nachdem ich quasi mich entschieden habe zwischen Suizid oder Hilfe suchen. Es war ja schon ein ganz klein bisschen Druck durch meine Aktivität der Hilfesuche weg. Und das ist bei der Sucht immer das ganz Gefährliche. Geht es dir auch nur ein bisschen besser und du hast auch nur das Gefühl von, hier ist ja ein bisschen Kapazität wieder für neue Probleme, musst du aufpassen, dass du das nicht ganz schnell selber kleinredest.
Also man wiegt sich vielleicht zu schnell in so einer gefühlten Sicherheit?
Ich habe es doch jetzt eine Woche geschafft, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Okay, so, ich habe es mir bewiesen.
Genau, so ist es nicht. In dieser Art. Ja, habe ich doch jetzt alleine geschafft die Woche, also es kann es ja nicht so schlimm sein.
Ja.
So die Ausreden des Suchthirns, was da ja noch sehr aktiv ist, weil du bist ja quasi noch nass. Also auch wenn eine Woche toll ist, die du geschafft hast, bist du nasser Spieler. Ja, Punkt.
Voll.
Und dann haben die auch kurz von ihrer Woche berichtet, wie es denen so ging und was denen so ergangen ist. Und dann hatte ich wirklich, 1,5 Stunden, immer so schön, the stage is yours, das, was ich erzählen wollte und was ich erzählen konnte, was ich glaube, wo es so angefangen hat bei mir, was ich so gemacht habe, wie es so war. Und das habe ich dann unter ganz viel Tränen und Weinen, weil dann der Druck ziemlich schnell wieder da war, wenn man dann so das erste Mal offen darüber spricht und alle bei den ersten 3-4 Sätzen schon um dich um zu nicken und du nur Verständnis und keine Verurteilung und keine Fragezeichen in den Augen der Menschen siehst, gibt dir das Sicherheit, dich Stück für Stück immer weiter zu öffnen. Und dann merkst du eigentlich selber erst, wie groß dieser Druck ist, den du verspürst, weil du eigentlich am Boden liegst.
Die Schleusen sind offen quasi. Also da kann sich so ein kleines Ventil einmal öffnen, da kann Druck abgelassen werden und dann führt das eigentlich dazu, dass quasi alles auch mal ausbrechen kann.
Es bricht alles aus dir heraus, genau. Und dann versuchst du ja aber zeitgleich, das selber so ein bisschen zu relativieren und so ein bisschen zu beschwichtigen. Und der Gruppenleiter damals, mein persönlicher Held, mein Hero, weil der mich so auf den Punkt abgeholt hat, und Ingo hat das in der letzten Folge, hört sie euch an, erwähnt, der Mann, der den richtigen Knopf gedrückt hat, dass ich bis heute spielfrei bin, der hat einen ganz ekelhaft geilen Satz zu mir gesagt und sagte, wenn du jetzt nicht aufhörst zu zocken, dann verspielst du das Leben deines Kindes. Bäm. Dieser Satz hat so sehr gesessen, dass ich mich danach eigentlich kurz noch schlechter gefühlt habe, aber dass der Grundstock und die Ebenung dafür war, dass ich die Kraft gefunden habe, wenn ich es in den ersten Wochen und Monaten auch nicht für mich getan habe, dieses gegen die Spielsucht zu kämpfen, ich habe es für meinen Sohn und für meinen Partner und für meine Mutter getan, weil ich wollte zocken. Ich wollte zocken, weil das war meine Strategie für Stressabbau, für Vermeidungstaktik, für Ruhe in meinem Kopf. Ich wollte zocken. Aber die Ambition, das meiner Familie nicht nochmal anzutun, war in den ersten Wochen das, was mich getragen hat. Und dann, dank der Selbsthilfe, die ich seit 8 Jahren jeden Donnerstag besuche und seit 7,5 Jahren sogar selber leite, wurde es ein, ich tue das hier nur für mich. Mhm. Und nur wenn es mir gut geht und ich auf mich achte und ich auch wieder lerne, was sind Gefühle überhaupt? Wo kommen die her? Gerade bei Negativgefühlen auch, wie kann ich selber steuern und beeinflussen und wie kann ich auch mich abgrenzen oder wie kann ich auch meinem Partner jetzt mit der Ehrlichkeit, die ich an den Tag legen darf, weil es kann ja dadurch, dass ich alles erzählt habe, was an Schulden da ist, was ich habe alle Lügen offen gemacht, so nennt man das ja. Also ich habe wirklich nicht mehr das Gefühl haben müssen irgendwie, oh, da könnte jetzt noch irgendwas kommen, da könnte noch irgendwas aufploppen. Mit dieser Freiheit konnte ich wirklich wieder gucken, wer bin ich überhaupt? Mhm. Und was möchte Nicole? Mhm. Was ist für Nicole gerade wichtig?
Du konntest wieder Kontakt zu dir selber aufnehmen, was die ganze Zeit eben in diesem Modus Geist, Form Geist, irgendwie, über die wir bildlich sozusagen gesprochen hatten, gar nicht möglich war.
Genau so. Und auch mich selber wieder neu definieren, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin, wie kann ich das erreichen. Ich brauchte vor allen Dingen neue Hobbys in Form von erstmal, ich habe angefangen zu lesen, ich habe angefangen zu stricken, ich habe alles Mögliche getan, weil du hast auf einmal eine ganze Menge Zeit zu füllen.
Klar, da bricht eine riesige Lücke frei. Ne? Man nimmt ja erstmal was weg aus dem Leben, was klar zu viel Schaden geführt hat, aber gleichzeitig ja auch eine Strategie war. Ne? Dinge auch irgendwie, mit denen du Dinge bewältigen konntest. Und wenn ich das einfach nur wegnehme, gut, dann bleibt da eine riesige Lücke.
Und es war dann dadurch bedingt auch so, dass ich endlich wieder die Augen aufmachen konnte. Und das war kein schönes Augenaufmachen, da brauchen wir mal gerade ungeschönt nicht drüber reden, denn meine Beziehung lag in Scherben durch meine Suchterkrankung und durch das, was da alles passiert ist, in Form von Vertrauen, in Form von einem kaputten Gegenüber, genauso kaputt im Endeffekt wie ich durch die Krankheit, also diese Co-Abhängigkeit, die daraus so ein wenig entstanden ist. Diese Nichtmöglichkeit des Vertrauens und das alles langsam und mühevoll aufzubauen oder erstmal am Anfang zu respektieren, dass es so ist. Weil wenn du anfängst, dir Hilfe zu suchen und du dich da wohlfühlst und du da jede Woche ja für dich stolz rausgehst und sagst, boah, wieder eine Woche spielfrei, ich habe hier wieder was für mich getan. Du kommst in eine Bewegung, die super ist. Das kann dein Angehöriger in dem Moment aber weder richtig fühlen noch greifen, noch wenn er nicht sofort auch in irgendeiner Art und Weise in einer Angehörigengruppe angeschlossen ist, hast du dann einen, ich sag mal, gewissen Bewegungsvorsprung. Und daraus resultiert aber als Betroffener auch eine Erwartungshaltung von, guck doch, ich tu doch alles. Warum vertraust du mir denn jetzt nicht? Was soll ich denn noch alles machen?
Das war deine Haltung Ingo gegenüber quasi.
Das
noch nicht an.
Genau, also das sind so in dem Moment quasi Mechanismen, wo du in so einer Euphorie von, ich tue doch jetzt was und ich komme jetzt wieder zu mir und jetzt geht's doch hier richtig bergauf. Warum geht's dir denn noch schlecht gerade?
Fragen wir ihn doch mal, Ingo, warum ging's dir noch schlecht? Ja. Also gleichen wir die Situation mal ab. Ich finde das total spannend. Ne? Also auch zu erkennen, oder wie du es gerade erzählt hast, dass du erkannt hast, ja, ich habe jetzt ein Riesenproblem, ich wende mich an die Selbsthilfegruppe, dann doch aber nochmal den Punkt zu haben, ja, bin ich eigentlich überhaupt so süchtig? An dem Punkt, glaube ich, Ingo, warst du ja schon viel früher zu erkennen, das ist ein Riesenproblem, das sie da hat. Ja. Und dann aber sozusagen, wann kam bei dir die Erkenntnis oder das Vertrauen oder wie auch immer man es formulieren möchte, da rein, dass Nicole auf dem Weg ist und dass es jetzt nicht mehr nur Luftschlösser sind, die gebaut werden, dass da tatsächlich Veränderungsabsicht ist, die auch durchgeführt wird.
Also die sichtbare Bewegung war sehr schnell, dass da eine Bewegung ist, auf jeden Fall. Das kam sehr, sehr schnell, schon nach dem ersten Besuch der Gruppe kam Nicole verändert wieder und wollte gefühlt erstmal alles zu Hause umbauen. Mhm. Wir machen jetzt das und der Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend gehört mir. Da gehe ich jetzt immer hin. Ja, okay. Und in den kommenden Tagen irgendwann, da habe ich dann so schemenhaft die Nicole wiedererkannt, die ich irgendwann mal lieben gelernt habe. So ein bisschen. Natürlich das mit dem Vorsprung, was du sagst, du hast Bewegungsvorsprung. Na klar, ist ja da, aber wir blicken auch auf jahrelange Lügen zurück. Und das dauert halt seine Zeit, so ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich als Angehöriger dann in dem Moment hinter diesen Lügengeschichten verstecke oder sowas oder das überhaupt gar nicht sehe, dass da Bewegung ist. Mhm. Nur du bist selber halt erstmal in so einer, ich sag mal, Lauerposition.
Ja klar, so eine Ab-8-Stellung, ne? Das kann ich mir vorstellen.
Keine Abwartposition, eine Lauerposition. Okay. Eine Lauerposition, ja. Was bewegt sich da jetzt? Ja, wie gestaltet sich das Ganze jetzt? Ne? Genau. Also das ist schon so ein... teilweise sogar eine freudige Erwartung. Mhm. Ja.
Also schon so ein Hoffen natürlich auch darauf, jetzt
ja,
ist es
ja, natürlich,
so
klar, aber sehr distanziert, weil es ist eine Suchterkrankung, davon wollen wir mal reden. Und es kann jederzeit auch so sein, so wie Nicole das halt gerade beschrieben hat, dieser erste Moment, hier tut sich was, ich fühle mich auf mal besser, jetzt kann ich die Züge wieder fallen lassen. Mhm. Aber das ist glücklicherweise, ist der Kelch an uns vorbeigegangen. Mhm. Da kam dann doch mehr diese schon dreimal beschriebene Löwin wieder zurück, die sich da auch sehr aufgehoben gefühlt hat. Und ich weiß nicht, was in den Gruppen abläuft. Das wird nicht diskutiert, auch nicht bei uns zu Hause. Es bleibt in den Gruppen, die Inhalte. Aber ihre Gefühle, die sie da so hat, die schildert sie schon und hat sie zu Anfang immer geschildert irgendwie. Ich habe gemerkt, dass es ihr da gut geht. Und manchmal hat sie auch erzählt von sich, was sie so preisgegeben hat. Aber Gruppengespräche sind Gruppengespräche, die sind vertraulich, die bleiben vertraulich und das soll auch so sein, das muss so sein, das ist ein geschützter Raum für alle Betroffenen und der ist um jeden Preis zu schützen. Also da habe ich auch nicht reinzufunken, da frage ich auch nicht nach, was da gesprochen wird. Aber ich habe gemerkt, dass es ihr damit wirklich gut geht und für mich war das von Anfang an ein Schritt in die richtige Richtung.
Das klingt ja wirklich so, als...
Wir reden nicht von Heilung, ne?
Ja,
wir reden
klar.
Von einem Schritt in die richtige Richtung.
Also, von einem Prozess, der aber erstmal starten kann, ne?
Genau, aber wenn du einmal anfängst zu laufen und behältst die Richtung bei, dann ist das gut.
Und ich finde, das klingt ja, also man hört total raus, Nicole, dass du da das passende Angebot für dich gefunden hast. Ich finde es auch super, Ingo, dass du nochmal betonst, das ist ein geschützter Rahmen da, auch wenn da eine Gruppe von Menschen sitzt, die alle was Ähnliches durchgemacht haben, da kann man sich anvertrauen. Und für dich, Nicole, war genau dieser Rahmen der richtige, ne? Du mit deinen Ressourcen hast da gut reingepasst, hast dich deswegen, da kommen wir gleich auch noch zu, selbst engagiert in dem Bereich. Es gibt für jeden Topf einen Deckel, ne?
Ganz kurz dazu auch noch, klar. Ich habe aber auch nie großartig nachgefragt, was da irgendwo so.
Ja,
natürlich
hast
du eine gewisse Neugier,
klar.
Aber ich habe da nie nachgefragt oder nie eingefordert, was besprecht ihr denn da irgendwie so? Weil mir war von vornherein klar, das muss auch so sein, das ist Nicoles Ding.
Ja, voll.
Und wenn sie da über mich irgendwie sich auskotzen will oder sonst irgendwas, dann muss sie das tun, dann muss sie das auch geschützt tun.
Mhm. Da hast du vertraut, dass
das ist ganz, ganz wichtig irgendwo, ne? Ja. Dass jeder Betroffene da in dem Moment die Bühne für sich selber hat unter Betroffenen und dass das auch da bleibt.
Und den geschützten Raum, ne?
Der geschützte Raum ist ganz, ganz wichtig.
Was ich noch kurz ergänzen will, also einfach um nochmal zu sagen, für Nicole, für dich war Selbsthilfegruppe optimal und ich würde auch jedem empfehlen, da draußen versucht das, guckt für euch selber, was für euch an Hilfeangebot passt. Für jeden Topf gibt es einen Deckel und so auch in diesem System. Der ein oder andere ist da perfekt aufgehoben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wegen der Gemeinschaft, wegen den ähnlichen Erfahrungen. Der andere möchte lieber unter vier Augen in einer Beratungsstelle. Ihr könnt hier anrufen, wir können nach einem passenden Angebot suchen und da wird es etwas geben. Ne? Also auch da, jedes Angebot hat so seine Daseinsberechtigung und seine Vorteile letztendlich. Und jeder kann das finden, was zu ihm passt. Deswegen, wenn ihr da irgendwie noch unsicher seid, was passt zu euch, vielleicht ist die Selbsthilfegruppe genau das Richtige. Nicole, finde ich, hat das ja auch total, du hast das total toll auch beschrieben, was da für dich schon das Sinnvolle war und was für einen wertschätzenden, unterstützenden, vertrauensvollen Rahmen du da erlebt hast. Und auch Ingo, bei dir klingt schon raus, wie sinnvoll das war und wie du das auch erlebt hast und wie du auch diesen Rahmen total respektiert hast. Also das ist total toll.
Ja, verstehe das auch so, dass jedes Hilfsangebot, auch so wie du es gerade gesagt hast, das ist ja mannigfaltig und die Menschen sind alle unterschiedlich. Und jeder ist da ja auch in seinen Bedürfnissen individuell. Aber jedes Hilfsangebot, egal wie es nun aussieht, kann ein Eintritt sein oder einfach auch der Brückenschlag zu einem anderen Hilfsangebot.
Genau,
ne? Dass der ein oder andere, den man da kennenlernt, vielleicht eine andere Erfahrung gemacht hat oder was und sich darüber austauschen kann.
Mhm. Aber man dockt irgendwie erstmal an. Ne? Und ich glaube, dieser Effekt, den du beschrieben hast, dieses, Nicole, dieses irgendwie erstmal akzeptiert zu werden, dem wie man ist, nicht verurteilt zu werden, ich glaube, das ist ein Effekt. Und toi, 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 ich klopfe auf Holz, würde ich mir wünschen, dass auch alle Beratungsstellen das so repräsentieren in der Haltung. Das ist auf jeden Fall auch unsere Haltung, dass man als Mensch akzeptiert wird für das, was man ist. Und es geht nie um Schuld, es geht nie um zu wenig Willenskraft, es geht nie um, da ist jemand zu blöd gewesen, das mit dem Zocken nicht in den Griff zu bekommen, sondern es ist eine Krankheit. Und das so zu akzeptieren und auch da sozusagen zu unterstützen, eine Form von Selbstakzeptanz und einen geschützten Rahmen zu bieten, in dem Menschen sich erstmal öffnen können. Das ist die Idee des Hilfesystems, zumindest aus meiner Perspektive und nach dem, was du erzählst, Nicole, bei euch ja auch.
Das, was ich dahingehend ergänzen möchte, ist, dass es ja kein Entweder-Oder gibt, sondern wir haben ganz viele bei uns in der Gruppe, die zum Beispiel erst zu uns gekommen sind, dann mit unserer Hilfe an eine Fachstelle oder Beratungsstelle, weil sie gar nicht wussten, wo finde ich die denn überhaupt? Und dann kannst du dich mit Betroffenen austauschen und sagen, Mensch, guck doch da mal. Und wenn du da im Gespräch bist, vielleicht wäre ja auch eine ambulante oder eine stationäre Therapie was für dich. Einfach, wenn du dich auf den Weg machst, das rauszufinden. Und da ist jedes Hilfsangebot toll. Und es gibt viele, die haben bei uns zum Beispiel auch erst eine stationäre Therapie gemacht, um überhaupt erstmal aus diesem ganzen Umfeld, ich sag mal, richtig einmal rausgenommen einmal raus, zu werden. Ja. Mhm. Kurz unter eine Käseglocke, um das alles zu bearbeiten. So, und dann mit Hilfe der ambulanten Therapie und der Selbsthilfe zum Beispiel beides gemeinsam nebenher es zu schaffen, spielfrei zu bleiben. Ja. Und das ist jeden Tag eine bewusste Entscheidung mit dem Spielfrei bleiben und da unterstützt ja jedes Hilfsangebot und man muss sich nicht für eins entscheiden, man kann auch alles annehmen und in Anspruch nehmen und das ist total klasse und super und ich finde mittlerweile sind wir in Deutschland so toll aufgestellt, dass es, wenn man Hilfe sucht, man sie auch findet.
Ja, super. Ich glaube, das ist nochmal einfach ein guter Hinweis zum Hilfesystem allgemein und hat hoffentlich für alle Zuhörenden da draußen, die noch ein bisschen unsicher sind, ein bisschen Mut machen können. Traut euch, probiert es aus, ihr findet was und wenn es mehrere Angebote sind, ist super. Auf jeden Fall schaut, ob ihr was Passendes für euch findet. Ich würde gerne jetzt bei euch nochmal gerade schauen und zwar, wie lange ist es jetzt her, dass du spielfrei bist? Also seit wann bist du spielfrei?
10.05.2018.
2018, das heißt, das sind 10.05., das sind mehr als 7 Jahre. Wow, erstmal Gratulation, das ist eine krass lange Zeit. Mich würde interessieren, wie hat sich eure Beziehung seitdem verändert und was waren vielleicht auch Dinge aus dieser Zeit des Zockens, die für heute, für eure Beziehungsdynamik heute vielleicht sogar hilfreich waren? Gibt es positive, gibt es ganz klar negative Aspekte? Was ist übrig geblieben? Worauf guckt ihr im Moment? Wie seht ihr das? Beschreibt mal, wie es bei euch aussieht. Freiwillige vor.
Also das Vertrauensproblem ist, was das schwingt ganz lange mit. Ganz, ganz lange. Da habe ich heute noch dran zu knapsen, dass ich teilweise für mich aber so ein paar Sachen hinterfrage. Nicole sagt manchmal, du fragst manchmal so komisch, das ist total bescheuert. Da komme ich aber nicht gegen an. Das sind so Überbleibsel. Mhm. Die sind dann irgendwie da. Das ist dann oftmals, wenn ich irgendwas hinterfrage, ist das gar nicht mal unbedingt, dass ich da eine große Lüge sehe. Aber meine Tonlage ist dann dabei wohl so ein Überbleibsel. Kannst du das beschreiben, wie das bei dir ankommt? Das ist wirklich nicht...
Maßregelndes, gängelnde Skepsis.
Da hast du es.
Das sind klare Worte.
Ja, sowas in der Art, genau. Hm. Das kommt dann wohl so rüber. Aber es ist für mich in meinem Kopf
normal... Warum warst du denn jetzt eine Stunde einkaufen? Entschuldigung. So, also, ne? So, und das... Er meint das überhaupt nicht böse oder vielleicht klar, auch, weil es ein bisschen... Auch.
Das ist reinweg nur die Information, warum hat das so lange gedauert?
Ja.
Ohne irgendeinen Hintergrund, aber die Tonlage ist dabei eine andere, die ist übergeblieben.
Ja. Und das kommt von diesem Filter, den du damals irgendwie einfach entwickelt hast. Ne? Und den Filter hast du ja auch, Nicole.
Genau.
Hast du ja sicherlich in der zwischenmenschlichen Kommunikation ja auch. Du hörst es dann ja auch mit einem bestimmten Ohr und fühlst dich wahrscheinlich zurückerinnert an die Zeit. Okay, spannend. Also das sind so Situationen, wo du, Ingo, merkst, okay, irgendwo vertraut. Das ist einfach ein Thema, das hat sich verändert. Mhm. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um? Und wie hast du es oder habt ihr es auch geschafft? Das ist ja, kann ja nun durch beide auch funktionieren. Von diesem Vertrauen war quasi futsch, so stelle ich mir das vor, in dieser Zeit, wo noch gezockt wurde, wo man sich noch auf den Weg machte. Mhm. Wie hat es geklappt, Vertrauen wieder aufzubauen und jetzt an den Punkt zu kommen, wo diese Überbleibsel da sind, aber eigentlich wahrscheinlich dieses Vertrauen doch wieder aktiv ist?
Also es ist eine ganze Menge Stolz von meiner Seite auch da. Wir haben da eine exponierte Stellung. Dadurch, dass halt Nicole so agiert hat, wie sie oder agiert, wie sie agiert, dass sie diese Gruppe mittlerweile die Chance gekriegt hat, die zu übernehmen, die zu leiten, diesen Bundesverband mit ins Leben gerufen hat und die ganze restliche Arbeit noch dazu. Da hängen ja Sachen dran, das würde den Rahmen hier sprengen. Mhm. Da sind wirklich gute Sachen passiert und das sehe ich halt tagtäglich. Ich sehe das Arrangement tagtäglich. Es sucht eigentlich irgendwie so seinen Partner dabei irgendwie oder seinesgleichen. Mhm. Das hat ja vielleicht nicht jeder.
Ja, ich verstehe, du hast über
deswegen
das Verhalten.
Deswegen ist das relativ leicht da,
ja, verstehe ich.
In dem Moment so ein bisschen die Zügel da so locker zu lassen und zu sagen, ey geil, die Richtung, die du läufst, die ist so richtig gut. Mhm. Da kann ich mir teilweise sogar eine Scheibe von abschneiden.
Ja, wow.
Ne?
Ja.
Also, ja. Das ist schon toll.
Ja, da hat sich Nicole so auf den Weg gemacht.
Das ist schön, das
gemacht,
zu sehen.
Ja. Ja.
Dass da eine absolute Misere absolut umgekehrt worden ist.
Mhm. Wieso umgekehrt? Wie würdest du das beschreiben?
Dass ich aus der Scheiße die Wahl jetzt Gold mache.
Im Prinzip kann man das so zusammenfassend sagen. Ich finde das ein bisschen sehr, sehr salopp ausgedrückt. Also, weil die fängt an, das Hilfsangebot für alle Betroffenen mit auszubauen auf Bundesebene. Und das ist schon was Großes.
Mhm.
Das ist schon wirklich gut, dass man da versucht, das alles zu vernetzen und da diesen Bundesverband da aus der Taufe gehoben hat.
Mhm. Vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen. Nicole, sag einmal, Bundesverband, was können wir uns darunter vorstellen? Du bist da Vorsitzende des Vorstands. Vielleicht ein, zwei Wörter dazu, damit wir das verstehen, worum es da geht.
Mit Betroffenen und nicht über Betroffene sprechen. Es gibt, wenn man mal so zurückguckt, nicht viele Stimmen der Betroffenen, die wirklich bis jetzt den Mut gefunden hatten, sich irgendwie breit gemeinsam aufzustellen und eine Einheit zu bilden und über diese Suchterkrankung so richtig aufzuklären. Und und da sind wir wieder wie bei jedem Beratungsangebot, was richtig gut und wichtig nebeneinander existieren muss und sollte. Alle, die in irgendeiner Art und Weise mit Glücksspielsüchtigen arbeiten, können so viel von Betroffenen lernen, die wir sind die wahren Experten.
Ja, klar, also anders ohne geht's nicht, ne? Ist ja logisch.
Es wurde ja aber leider jahrelang ziemlich, weil auch keiner da war, weil das so viel mit Scham und Schuld besetzt ist, weil das so außergewöhnlich war. Es gab nicht viele, die überhaupt öffentlich darüber gesprochen haben. Und wir geben dem Ganzen jetzt wirklich ein Gesicht und reden darüber, wann immer und wo immer es geht, damit die Leute ein Verständnis dafür kriegen. Und wenn wir auch nur einem Menschen damit helfen können, sich seiner Sucht zu stellen und sich nicht alleine zu fühlen, ist all die Arbeit, die wir machen, das wert.
Dann hat sich das gelohnt.
Genau.
Voll. Okay.
Ja, das ist ja breit aufgestellt, das Thema, ne?
Ja.
Also da in dem Verband.
Ja.
Also es würde den Rahmen wirklich sprengen. Ja. Das ist wirklich, wirklich toll, was die da gemacht haben innerhalb kürzester Zeit. Und wenn das so weiter wächst, dann haben wir auch irgendwie vielleicht irgendwann mal so eine ganz breite Akzeptanz und auch ein ganz breites Verständnis in der Bevölkerung.
Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
Und nicht nur bei den
Punkt.
Krankenkassen, das ist ja auch schon ein ganz großes Problem.
Ja. Also dieses daran zu arbeiten, ne, dass dieses Stigma auch wegfällt, was wir beim Thema Sucht gesellschaftlicher total haben. Wir hatten vorhin in der ersten Folge, zweiten Folge, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, das Beispiel mit Diabetes, dann gehe ich damit zum Arzt. Bei Diabetes, wenn ich zum Arzt gehe und ich habe einen Diabetesschub, dann wird der Arzt nicht zu mir sagen, oh Mensch, da hätten sie aber den Rotwein und oder Gicht oder was das auslöst. Mhm. Ne? Da hätten sie jetzt aber den Rotwein und die Schokolade weglassen sollen, aber blöd, dass das wieder passiert ist. Bei Sucht hat man ganz oft ja dieses Bild, na, da war es aber wieder nicht willensstark genug. Man assoziiert das so schnell mit so einer charakterlichen Schwäche, was es einfach nicht ist. Es ist eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung und dieses Stigma wegzubekommen. Ich glaube, da leistet ihr einfach wahnsinnig wichtige Arbeit und ich denke auch, dass es super wichtig ist, das mal aus diesem Bereich rauszuholen, damit Menschen sich eben trauen. Schuld, Scham, sowieso Themen bei Sucht, dass die aufgelöst werden können. Und das funktioniert ja nur, wenn ich damit irgendwie auch in die Öffentlichkeit gehe. Also ja, vielen Dank.
Mir geht es einmal um das, wie ihr es gerade beschrieben habt, dass die Spielsucht ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Überall, in jedem Bereich ist sie präsent und da. Es ist aber noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass es eine Sucht ist und somit eine Krankheit ist. Da, ja,
dafür, glaub ich auch.
Da kämpfen wir drum. Und was mir da als selber Betroffener halt noch viel wichtiger ist, dass jeder Betroffene, der irgendwann mal heutzutage im Zeitalter der Handys nach Glücksspielsucht googelt, gleich die Möglichkeit hat, wirklich auch mit einem Betroffenen darüber zu sprechen. Mhm. Dass er sich sofort verstanden fühlt und weiß, alles klar, die weiß, wovon ich rede. Mhm. Und wir konnten schon so viele Menschen durch unsere Arbeit und dann über unsere Internetseite an Beratungsstellen in Selbsthilfegruppen vermitteln. Das hätte ich, als wir den Bundesverband gegründet haben, nicht für möglich gehalten, wie viele Menschen wir so schon in das Hilfesystem führen können. Und ich wünsche mir, dass das noch so, so viel mehr werden. Deswegen kämpfen wir darum, genauso löwenmäßig wie um die eigene Spielfreiheit.
Ja, und ich sehe hier einfach auch zwei Löwen vor mir, ne? Weil Ingo, du genauso sitzt hier und erzählst deine Geschichte und das braucht Stärke, es hat Stärke gebraucht in dieser Zeit, dabei zu bleiben. Also ich sehe hier wirklich zwei Menschen mit ganz viel Stärke in sich, ganz viel Ressourcen und die das irgendwie für was total Sinnvolles nutzen, trotz all der Widrigkeiten. Also wirklich Respekt dafür.
Ich könnte keine Löwin sein, wenn ich nicht den perfekten Löwen hinter mir hätte.
Mega.
Ingo, du hast dabei, glaube ich, eher so die Rolle, ich halte ihr so ein bisschen den Rücken frei, ne? Das ist dann eigentlich eher so das Ding.
Ja. Und du sitzt aber auch hier.
Und jetzt, helfe so, wie ich das halt kann, ne?
Ja, voll. Und du hast ja eben gesagt, also was hat es dafür gebraucht, dieses Vertrauen aufzubauen, ne? Aus diesem Vertrauen, das irgendwie zerbrochen war über diese Krankheit, über dieses Zusammenleben, die Lügen, die Unsicherheiten, dieses Engagement von Nicole. Und doch ist heute immer noch dieser Bruch ja irgendwo spürbar. Was würdest du sagen, braucht es noch für dich in der Zukunft zwischen euch beiden, damit es weiter gut laufen kann und noch besser laufen kann und Vertrauen noch stabiler wird vielleicht? Oder würdest du sagen, das ist alles genauso, wie es sein sollte?
Eine gewisse Zeit vielleicht noch. Das kann man, glaube ich, nicht abschätzen. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen individuell. Aber diese Gradlinigkeit, die Nicole da an den Tag legt, die ist halt da wegweisend.
Und das gibt dir dann auch quasi die Sicherheit und das Vertrauen in die Zukunft, dass es so auch weitergehen und weiter gut sein kann.
Genau, ja.
Mega.
Das empfinde ich so.
Ihr beiden, es war ein finde ich, super spannender Podcast. Es war total intensiv, finde ich, zeitweilig auch für mich, hier als Dritter dabei zu sein. Ihr habt das am Anfang im Vorgespräch, habt ihr gesagt, ihr habt euch vorher eigentlich noch nie so auch konkret darüber unterhalten, wie hat der eine das wahrgenommen, wie hat der andere das wahrgenommen. Danke dafür, dass ihr den Mut hattet, das hier erstmalig mit uns gemeinsam sozusagen am Mikrofon zu machen. Das finde ich einfach super stark und dafür wirklich nochmal allergrößten Respekt. Es hat total Spaß gemacht. Es war, finde ich, super eindrucksvoll. Es wird total deutlich, Nicole, was du gesagt hast, warum es so wichtig ist, ne, mit Betroffenen im Gespräch zu sein und zu gucken, wie heilsam das auch sein kann. Deine Erfahrung, die du gemacht hast in der Selbsthilfegruppe, das nochmal weiterzutragen, zu gucken, was kann man damit vielleicht auch für Brücken bauen, so, ne? Und wo kann man da Berührungsängste abnehmen und für Verständnis letztendlich sorgen. Gibt es etwas, was ihr euch beide vielleicht noch sagen möchtet, jetzt nach diesem intensiven Austausch? Was denkt ihr gerade? Was möchtet ihr euch gegenseitig zurückmelden? Ich habe ja gerade schon was zurückgemeldet an euch beide gleichermaßen. Das würde ich gerne einfach so stehen lassen. Aber vielleicht gibt es ja was von eurer Seite, das ihr dem Gegenüber noch sagen möchtet.
Gibt es auf jeden Fall. Aber damit da noch eine Sekunde Bedenkzeit ist, würde ich gerne noch etwas anmerken.
Ja, bitte.
Ich habe auch noch eine Anmerkung.
Auf jeden Fall.
Du hast in jeder Folge so goldrichtig und wichtig das Hilfetelefon erwähnt, was immer in der Zeit von morgens um
10
bis 16 Uhr erreichbar ist.
Ja.
Sollte mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise Gesprächsbedarf da sein, außerhalb dieser Sprechzeiten, auf unserer Internetseite www.glücksspielfrei.de findet man rund um die Uhr auch zum Beispiel niederschwellig E-Mail oder die Telefonnummer, wo immer ein Betroffener rangeht. Da hat man nicht sofort das professionelle Hilfesystem, sondern immer erstmal einen Betroffenen. Ob ich nachts um 3 rangehe, gucken wir dann mal. Ja. Aber mit Glück/Pech auch das. Es ist, ich weiß, wenn es akut ist, dann ist es jetzt. Und das ist meistens, wenn man bedröppelt, vollkommen niedergeschlagen, irgendwo rausgeht und das ist ganz oft leider auch in den Abendstunden. Und wenn es nur das Erste, bevor du irgendetwas tust, wenn du an dem gleichen Scheideweg stehst, den ich in der letzten Folge beschrieben habe, hör sie dir gerne an. Triff die richtige Entscheidung und melde dich.
Erstmal eine Telefonnummer wählen, bevor man irgendwas anderes tut. Ja. Ne?
Oder eine E-Mail.
Also
oder das,
kleine
was dir
Schritte
gerade
irgendwie, wenn es auch nur 5 Minuten oder 10 Minuten sind, die man glücksspielfrei bleibt.
Ja.
Dann ist das schon ein Fortschritt.
Voll, kleine Schritte gehen, ne? Und ja. So kann man irgendwie einen Schritt weiter nach vorne kommen. Anders geht's nicht. Ne? Einen Riesenberg besteige ich nicht mit einem Riesenschritt, sondern Step by Step und am Ende komme ich auf der anderen Seite oder oben am Gipfelkreuz eben an. Also super Hinweis.
Und die Aussicht ist wunderschön.
Das ist super gesagt. Und ne, gerade weil das Thema, ja, das hatten wir auch schon, die Motivation ja so schwanken kann, auch in dem Bereich Sucht. Ne? Gerade denke ich noch, ich will eigentlich unbedingt was ändern und am nächsten Morgen wache ich auf und gut, die Welt sieht wieder anders aus. Nehmt den Schwung mit in dem Moment, wo ihr aufkommt. Traut euch, ruft an. Egal wo, ihr findet eine Stimme, die euch zuhört und die es akzeptiert. Und ihr entscheidet selber, wie es dann weitergehen kann. Aber es kann total heilsam sein, erstmal diesen ersten Schritt auch zu tun.
Ja, ich wollte ganz kurz noch eben einmal sagen, was mir ganz wichtig war, auch für alle Betroffenen, die hier zuhören. Wie ich Nicole erlebt habe, wie sie das erste Mal bei der Gruppe gewesen ist. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil das so der erste Triggerpunkt ist. Die war, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die war wieder da. Es wird einem da wirklich keiner, es reißt einem keiner den Kopf ab und man wird da auch nicht bloßgestellt. Man geht da ganz normal rein und alles das, was man preisgeben möchte, kann man preisgeben. Und wenn man da nur still sitzt unter Betroffenen, dann ist das auch in Ordnung. Man darf da einfach so sein.
Und der Effekt
das muss der Betroffene einfach wissen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dieser erste Schritt, ich glaube, das ist die allergrößte Hürde für jeden Betroffenen.
Und das weißt du, weil du warst ja auch in einer Angehörigengruppe und der Schritt war ja ähnlich schwer, als du damals mit Mama das erste Mal, ob sie jetzt gut war oder nicht, das hängt manches Mal ja leider auch so von den Menschen ab und das, was da so ist, aber ich überlege, wie nervös auch du warst, dir die Hilfe dann zu suchen und zu gucken, was kann da vielleicht jemand für mich tun und einfach diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum du das so toll beschreiben kannst. Und
ja, aber das hat, ich glaube, dass das nicht ganz so schlimm ist, weil ich halt nur in Anführungsstrichen ein Angehöriger bin. In Anführungsstrichen, das muss man mal so sehen irgendwo, ne? Weil du bist halt schon irgendwo voll in dem Geschehen mit drin, in der ganzen Misere. Aber ich glaube, dass das noch eine ganz andere Klasse ist und das kann ich halt, ich kann mich dem nur annähern, ne? Das, was ich hier sage. Das ist nur eine Annäherung, weil ich nicht betroffen bin. Es wäre wirklich vermessen, an dem Punkt zu sagen, das ist so, aber das ist mein Verständnis davon.
Und ich glaube, ihr beide könnt ja auch nur eure Perspektiven quasi vorbringen und es ist, dein Empfinden ist ein ganz besonderes als angehörige Person. Du hast ganz besondere Sachen und schlimme Sachen und stressige Sachen und belastende Sachen erlebt, die Nicole so nicht erlebt hat und andersherum genauso. Und ich glaube, es ist nicht für den einen mehr oder weniger schlimm. Ich glaube, es wäre auch quasi Quatsch, darüber zu philosophieren, welches Leid ist jetzt höher. Beides ist ja da, ne? Und beides hat so seinen Platz und seine Berechtigung und die Wichtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Also mir war es jetzt halt nur wichtig, da mal eben einmal ganz klar auch zu betonen, dass der erste Schritt niederschwelliger ist, als man eigentlich meint.
Ja.
Und dass die Wirkung aber spürbar war.
Die Wirkung war spürbar, ja. Die war sehr schnell spürbar.
Der Geist
bei,
war.
Bei Nicole, also das, was ich persönlich da erlebt habe, das mag ja individuell anders sein. Okay. Weil sie selber von sich ja auch sagte, sie war in der ersten Zeit überhaupt gar nicht der Meinung, dass sie überhaupt spielsüchtig ist und trotz dessen die Gruppe besucht hat. Das wird sicherlich bei vielen Betroffenen auch so sein, dass die Einsicht gar nicht so da ist. Aber ich glaube, wenn man die gleichen Betroffenen irgendwo um sich rum hat, die ganz schnell einem den Winter so ein bisschen aus den Segeln nehmen, dann kommt diese Erkenntnis relativ flott. Und sanft, also nicht wie ein Hammer, sondern man merkt, man ist nicht alleine.
Es wird spürbar irgendwie.
Es wird spürbar, aber man ist nicht alleine damit. Ich
glaube, dass das was ist, was man wissen muss als Betroffener, damit man das auch wirklich, ich kann nur sagen, habt keine Angst, geht dahin. Mhm. Sucht euch irgendwas. Weil unsere Dunkelziffer ist einfach auch viel zu hoch.
Das stimmt. Dankeschön für die Worte noch.
Gerne.
Und diese Worte sind das Paradebeispiel dafür, warum ich diesen Mann so sehr liebe. Mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Ecken, mit allen Kanten. Und ich bin einfach nur dankbar über 13 Jahre auf und ab, was uns aber genau an den Punkt gebracht hat, an den wir jetzt sind, mit jeder, der an sich selber arbeitet, so dass wir bis hierhin gemeinsam wachsen konnten. Und dieses Wachstum ist nur mit diesem Menschen an meiner Seite möglich gewesen, weil das, was er eben beschrieben hat, in den Momenten, wo ich nicht konnte oder wo ich auch den Fokus auf mich lenken musste, um zu überleben, war er, dann sind wir wieder bei den Anfangsworten, mein Halt, mein Ruhepol und mein Fels in der Brandung. Und ohne ihn hätte ich das nicht geschafft.
Danke.
Was denkst du gerade, Ingo?
Zu viel.
Das glaube ich sofort.
Zu viel, wirklich. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Und so viele Höhen und Tiefen. Und Nicole ist so gewachsen in der Zeit. Dieses Wachstum wäre aber auch, wo wir wieder bei dem Positiven sind. Man sagt ja immer, aus einer negativen Sache, da hast du immer irgendwo auch was Positives. Da ist ein Wachstum und eine Kraft entstanden, die so, glaube ich, gar nicht freigesetzt worden wäre. Ja, das finde ich, da bewundere ich dich doch sehr stark. Ja. Hm. Du bist schon ein Bömmchen.
Danke euch beiden nochmal für die Offenheit, auch für diese tollen Worte jetzt nochmal zum Schluss, Ingo. Ich glaube, das rundet das Ganze nämlich richtig gut ab, aus allem Negativen, aus allem, was man erlebt, kann was Kraftvolles, was Positives entwachsen. Ne? Wenn man sich auf den Weg macht und wenn man die eigenen Ressourcen aktivieren kann und damit wirklich einen hoffnungsvollen Blick auch zu geben als Abschluss dieses Podcasts. Macht euch auf den Weg, es lohnt sich. Und habt keine Angst, euch Hilfe zu suchen. Ihr werdet da auf Leute treffen, wie Nicole hier am Apparat, die ein Riesenherz hat, ein empathischer Mensch ist, die ganz viel selbst erlebt hat und deswegen auch so heilsam und hilfreich sein kann. Und egal, wo ihr euch meldet, wir wünschen euch sehr, dass ihr diesen Weg auch gehen könnt. Und wir glauben, dass das möglich ist, denn wir wissen, dass es möglich ist. Wir haben ja das Beispiel hier sitzen. Danke euch beiden, das war wirklich Hammer. Ich bin echt platt jetzt. Es war sehr anrührend, muss ich wirklich sagen. Und grandios, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank. Ich glaube, mehr gibt's nicht mehr zu sagen.
Danke, dass wir hier sein durften.
Unbedingt.
Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und allen euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute. Wenn es was gibt, meldet euch. Und bis dahin.
Spielfrei bleiben.
Spielfrei bleiben, so ist es.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.